Ich möchte gern euch, Ihnen, unser Predigtthema vorlesen. Es ist ein sehr bekannter Text. Viele von Ihnen, von euch, haben den bestimmt schon mal gehört. Er hat was damit zu tun, was mich in den letzten Wochen und Monaten wirklich bewegt. Also was mich auch erwischt hat. Und zwar steht es im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 25. Und da heißt es, und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn, also gemeint ist Jesus, und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und von deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das und so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus und gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Soweit der Text. Ich habe vor einiger Zeit was erlebt, schon längere Zeit her, aber es ist für mich noch sehr eindrücklich gewesen. Es war eine Begegnung, wie man sie landläufig hat, ja. Ich habe einen Bekannten getroffen aus früher Zeit und er fragt mich so, und wie geht's dir denn so? Und er hat mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt in einer Phase, wo es mir gerade nicht ganz so gut ging. Er fragt mich, und wie geht's dir so? Und ich sag, naja, eigentlich nicht ganz so. Er sagt, dann hoffe ich, dass es bald wieder besser ist und weg war er. Ich habe mich gefühlt wie geduscht und nicht abgetrocknet. Er wollte es gar nicht wirklich hören. Und da habe ich festgestellt, eigentlich, mir geht es ganz genauso. Neulich eine Begebenheit. Ich war in Zeitnot, mal wieder. Hat noch einen Termin, musste eigentlich weg. Das Telefon klingelt. Da gibt es ja so Sekunden, wo man denkt, gehe ich jetzt noch dran, ja oder nein? Ja. Hier ist die Aufgabe. Ich habe meinen Terminkalender. Hier klingelt das Telefon. Gehe ich noch dran? Also gut, gehe ich noch dran, ist eine Bekannte dran, die ich auch schon lange nicht mehr gehört habe. Ah, schön, dass du anrufst und so weiter. Und sie fragt mich dann, und wie geht's dir? So, ja, du, danke, passt. Kurz angebunden. Sag ich, ja, und in dem Moment, als sie mich gefragt hat, und wie geht's dir, in dem Moment habe ich mich schlagartig gefragt, soll ich auch fragen? Also, soll ich jetzt fragen? Und bevor ich richtig nachdenken konnte, war schon raus aus meinem Mund. Das passiert mir manchmal, dass manchmal Sachen aus meinem Mund verschwinden, bevor ich richtig das Hirn einschalte. Also jedenfalls, sie sagt, und wie geht's dir? Und ich sage, ja, danke, gut. Und dir? Und dann kam es aus ihr heraus. Es ging ihr gerade miserabel und was weiß ich was. Und da hat sie mir echt Story erzählt und mein Termin ist quasi, in dem Moment war der gestorben. Ich habe ich musste das dann liegen lassen, beziehungsweise ich bin dann da nicht hingegangen. Aber es war für mich ein ganz bescheuertes Gefühl, weil ich eigentlich in meinem Inneren dachte, Käse nochmal, jetzt hast du dir Pläne gemacht, jetzt weißt du, was du vorhast, ja, dein Tag ist durchstrukturiert, es gibt bestimmte To-Dos und da darf man sich einfach nicht aus der Bahn werfen lassen durch so Dazwischengekommene. In gewisser Weise. Jesus erzählt hier eine Geschichte und ich glaube, er erzählt hier eine Geschichte, die uns auch nach wie vor heute im 21. Jahrhundert sehr angeht. Nämlich, wir leben alle in Beziehungen. Ihr lebt in Beziehungen, genauso wie ich in Beziehungen lebe. Beziehung zu Nachbarn, Beziehung zu Arbeitskollegen, Beziehung zu Oma, Opa, Beziehung zu eigene Familie, Beziehung zu was weiß ich was. Und auch innerhalb der Gemeinde leben wir in Beziehungen. Und bei jede Begegnung, die wir haben, müssen wir uns grundsätzlich die Frage stellen, will ich mich auf den anderen einlassen, ja oder nein? Ich muss mich fragen, will ich hinschauen oder schaue ich lieber weg, weil ich meine Termine, mein To-Do, meine Pläne im Kopf habe. Und ich habe ganz oft meine Pläne im Kopf. Und in unserem Text, da kommen wir gleich noch dazu, da ist ganz oft von hinschauen die Rede. Und man muss sehr wohl überlegen, ob man hinschaut und ob man nachfragt. Weil Leute in der Regel, die halten einen auf. Jeder Mensch, der einem begegnet, trägt ja potenziell die Gefahr in sich, dass er was von einem will. Also da stellt sich dann schon auch dann die Frage, ob es vielleicht doch besser ist, irgendwie an der Oberfläche zu bleiben. Eher mal eben ne, Smalltalk. Vielleicht nicht allzu tief graben. Wegschauen eher. Nicht nachhaken. Vielleicht auch eher ablenken, wenn es heikel wird, wenn man denkt, ja, das will ich jetzt eigentlich gar nicht hören, weil ich habe ja meine Pläne. Und hey, ganz ehrlich, ich meine, habt ihr nicht mit eurer Familie und mit eurem Leben nicht genug zu tun? Also ich schon. Also mir wird's reichen, an und für sich. Es muss ja auch in gewisser Weise weitergehen. Ich meine, wenn man die Dinge, die man vorhat, die man auch vielleicht zu tun hat, wenn man denen nicht nachkommt, dann wird's ja auch schräg. Ich meine, wo kämen wir denn hin, wenn wir uns da ständig um irgendwelche anderen Dahergelaufenen kümmern müssten? Wisst ihr, warum mich der Text wurmt? Weil ich gerade aktuell nicht mehr hinschauen kann, wenn ich die Flüchtlingskrise sehe. Ich merke, wie ich innerlich abkoppel, wie ich den Fernseher ausschalte, wie ich das Radio ausmache. Weil ich sage, will ich jetzt gerade nicht. Da kommen Leute in Scharen zu Tausenden. Hier Manching gibt ein riesen Auffanglager. Neuburg. Eigentlich will ich mich damit nicht beschäftigen. Ich mag's nicht. Weil das wird mich abhalten. Von meinen Plänen. Jesus erzählt hier eine Geschichte. Ein Mensch fiel in die Hände von Räubern. Sie haben ihn nicht nur beraubt, sondern sie haben ihn verhauen, ausgezogen, ihn halbtot liegen lassen. Und ich weiß nicht, wenn Jesus heute leben würde, vielleicht hätte er die Geschichte anders erzählt. Er hätte vielleicht gesagt, stell dir vor, es kommen Menschen zu Tausenden aus Syrien, aus Eritrea, aus Afghanistan, aus Pakistan. Die haben eine riesen Wanderung hinter sich durch alle möglichen Gefahren, wurden unterwegs ausgeraubt, wurden geschlagen, haben im Freien übernachtet, mussten sich durch Stacheldraht durchzwängen, wurden schikaniert, wurden von irgendwelchen Schleusern ausgenommen. Vielleicht hat Jesus die Geschichte so erzählt. Vielleicht hat Jesus auch die Geschichte erzählt von, der alleinerziehenden Mutter, die nicht richtig weiß, wie sie über die Runden kommen soll, weil ihr alles über den Kopf wächst, sie ihr Leben nicht mehr auf die Rille kriegt. Vielleicht hat er auch von jemand Altes, Einsames gesprochen, der irgendwo sitzt, die ganze Woche über keine Ansprache hat, eigentlich schon auf den Tod zufiebert, wenn man so will. Also der Punkt ist ja der, viele, mit denen wir es zu tun haben in unserem alltäglichen Leben und auch die jetzt gerade aktuell zu uns kommen, sie sind in gewisser Weise Menschen, die wurden beraubt, die wurden geschlagen, die wurden halbtot liegen gelassen. Die sind da. Ja? Die haben eine Not. Möglicherweise sogar innerhalb der Gemeinde. Wo man auch ganz froh ist, wenn man da nicht genau hinschaut. Und jetzt kommt einer vorbei. Jesus sagt hier Priester, ein Priester kommt vorbei. Man könnte auch sagen, vielleicht fuhr gerade einer mit einem Auto vorbei, der hat so einen Fischaufkleber hinten drauf. Der fuhr da gerade vorbei, ob er vielleicht auf dem Weg gerade zum Gottesdienst, die Sonntagmorgen in Ingolstadt oder in Neuburg oder wo auch immer. Vielleicht musste er auch gerade eine Predigt halten oder vielleicht hat er einen Dienst bei den Kindern oder war in der Technik oder in der Musik verantwortlich. Keine Ahnung, er war vielleicht ehrenamtlich engagiert in der Gemeinde. Und der Verwundete, der sieht ihn, und er sieht ihn lange, bevor ihn dieser Mensch, dieser Priester gesehen hat. Denn dieser Verwundete, und das ist ja erstaunlich, dieser Verwundete, der hält ja schon seit geraumer Zeit Ausschau nach Hilfe. Der liegt ja da schon eine Weile. Und der stellt die Frage, oder andersrum gesagt, der stellt nicht die Frage, wer ist denn mein Nächster? Komischerweise, Verwundete stellen nicht die Frage, wer ist mein Nächster? Die wissen exakt, wer ihr Nächster ist. Nämlich der, der gerade vorbeikommt. Die Flüchtlinge, die jetzt gerade ankommen, die wissen eigentlich exakt, wer ihr Nächster ist. Eure Nachbarin oder eure Nachbarn oder eure Arbeitskollegen, die wissen exakt, wer ihr Nächster ist. Und da kommt also jemand, der ist vielleicht gerade auf dem Weg in die Kirche oder in die Gemeinde, und natürlich wird er ihm helfen, natürlich. Es ist ja immerhin, es ist ja ein gläubiger Mensch. Von dem weiß ich, der geht in Gottesdienste. Der hat einen Fischaufkleber auf dem Auto. Also wenn der mir nicht hilft, der an Gott glaubt, ich meine, wer soll es dann sein? Aber Fehlanzeige. Unser Gottesdienstbesucher läuft an ihm vorbei. Er sieht den Verwundeten, aber dann wechselt er die Straßenseite. Ja, er will da nicht hingucken, er hat sein Programm, vielleicht hat er auch To-Dos, Termine, kann ja auch sein. Er hat's eilig. Er möchte da nicht hineingezogen werden. Er entscheidet sich, an der Oberfläche zu bleiben. Aus welchen Gründen auch immer. Er sieht den Verwundeten, aber er sieht gleich wieder weg. Entscheidend ist, wo wir hinschauen. Entscheidend ist, wie lange wir auf etwas schauen. Weil in dem Moment, wo wir hinschauen, müssen wir handeln. Also entscheidet er sich, wegzuschauen. Ich will es gar nicht sehen. Mit dem Sehen fängt es ja an. Wer nämlich lang genug hinschaut, muss handeln. Es geht nicht anders. Deswegen sagt man auch bei manchen Sachen, ich kann es gar nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr hören. Weil wenn ich das aushalte, dann fängt etwas in mir an und es drängt mich dann zu tun. Also schaue ich weg. Das heißt, die Art, wie wir sehen, beeinflusst unser Handeln grundlegend. Danach kommt ein anderer. Jesus sagt hier an Levit, heute hat er vielleicht gesagt, keine Ahnung, eine junge Frau mit einem Kreuzkettchen um den Hals. Auch eine fromme Frau, eine gläubige Frau, groß geworden im christlichen Elternhaus oder sich später bekehrt. Und sie ist auch unterwegs nach Jericho. Vielleicht auf dem Heimweg von einem langen Tag. Und auch sie sieht der Verwundete, also ihr versteht es jetzt, wenn ich jetzt von sie rede. Ne? Hier Jesus sagt zweimal er, aber ich übertrage das jetzt ein bisschen. Und auch sie sieht der Verwundete lange, bevor sie ihn wahrnimmt. Dieser Verwundete gibt die Hoffnung nicht auf. Er sagt sich, es werden doch nicht etwa alle Frommen so sein wie der Erste. Das kann doch gar nicht sein. Aber auch hier Fehlanzeige. Unsere Frau mit dem Kreuzkettchen um den Hals, die wechselt auch sehr schnell die Straßenseite. Vielleicht denkt sie, Mensch, was leben wir auch in einer grausamen Welt? Ich meine, es ist doch so, oder? Meine Güte, was ist aus der Welt geworden? Also was da überall läuft weltweit. Der ganze Bombenterror jetzt in Frankreich, Krieg. Also unfassbar. Also was Menschen alles durchmachen müssen. Ich meine, ich habe ja auch Probleme. Der andere hat zwar auch Probleme, aber ich habe ja auch meine eigenen. Und die meinen, sie sind ja auch nicht ganz ohne. Und muss letztlich nicht jeder irgendwie selber schauen, wie er durchkommt? In irgendeiner Art und Weise? Ich meine, man könnte ja auch die andere Frage stellen. Vielleicht hätte der arme Tropfen ein bisschen besser aufpassen sollen. Ich meine, der ist ja auch nicht ganz unschuldig. Ja, ich meine, guck sie doch an. Sind doch alles Verbrecher. Vielleicht hätte er seinen Geldbeutel nicht so offen rumtragen sollen. Ja, also vielleicht ist er ja, in gewisser Weise ist er ja auch ein bisschen selber schuld, dass er da liegt. Also warum ich? Warum soll ich helfen? Sowas passiert halt, wenn man nicht aufpasst. Und zack, wechselt sie die Straßenseite und geht weiter. Schließlich kommt der Dritte. Und ich verzichte jetzt mal auf den Begriff Samariter. Weil bei Samaritern geht ja uns sofort immer die Kronleuchter auf, wo wir denken, ja, ach, so ein Samariter, meine Güte. Wir haben ja sogar einen Rettungsdienst, die Samariter. Ja, oh, das sind ja ganz gute Menschen. Zu damaligen Zeiten waren die alles andere als so. Also von der Wahrnehmung her. Also wenn Jesus die Geschichte heute erzählen würde, dann würde er vielleicht sagen, und dann kam ein trinkfester Russe mit Verbindungen ins Rotlicht- und Mafia-Milieu. Da, der kam vorbei, tätowiert, Vollbart, Lederjacke, Nieten da dran, ja, Baseballschläger in der Hand, der kommt vorbei. So ungefähr müsste man sich das vorstellen. Einer, der die Barmherzigkeit ganz sicher nicht von Haus aus gepachtet hat. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und da heißt es in unserer Geschichte, als dieser Mensch, der da vorbeikommt, dieser trinkfeste Russe, als er den Verwundeten sah, lest mal den Text nur auf das Sehen hin, beobachtet nur das Sehen, es geht immer ums Sehen. Als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Da steht im Griechischen das Wort splanchnizomai. Und splanchna im Griechischen, das sind die Eingeweide. Därme. Als er ihn sah, hat's ihm quasi auf gut Deutsch den Magen umgedreht. Es wurde ihm kotzübel. Und es hat ihn nicht mehr losgelassen. Er hat gesagt, boah, das kann nicht sein. Er hat also hingeschaut und hat's was mit ihm gemacht. Und daraufhin hat er etwas gemacht. Hat er ihn, ja, Öl und Wein auf die Wunden, hat ihn verbunden, hat ihn auf sein Tier, auf seinen Esel vermutlich gelegt. Wer lange genug hinschaut, der muss handeln. Und unser trinkfester Russe, der handelt. Der leistet erste Hilfe und nicht nur das, der macht hier etwas Unfassbares. Der stellt in gewisser Weise einen Blankoscheck aus. Das ist hochriskant, was der macht. Der packt ihn nämlich auf sein Tier, er bringt ihn in eine Herberge, er gibt dem Wirt 2 Taler und sagt, pflege ihn. Und jetzt, Achtung, kommt's. Und alles, was du darüber hinaus brauchst, ich werde es dir erstatten, wenn ich wiederkomme. Das ist ein Blankoscheck. Ich meine, nicht auszudenken, was der Wirt dann mit dem Geld macht. Vielleicht macht er hier eine XXL-Herberge auf. Ja, mit, was ich, Professoren und Chefärzte, die sich plötzlich kümmern. Ich meine, die Rechnung, die kann ja ins Astronomische gehen. Da ist also einer, der hängt sich rein und zwar ohne Vorbehalt. Der sagt nicht, bis hierher und nicht weiter. Also bitte Obergrenze 3 €. Mehr darf es nicht kosten. So weit bin ich bereit zu gehen, so weit bin ich bereit zu helfen und dann ist Schicht. Sondern der sagt, voll. Der steht quasi mit seiner ganzen Habe da und sagt, und ich möchte, dass diesen Menschen geholfen wird. Wisst ihr, was mich an der Geschichte wurmt, was mich echt stört? Und das ist das, was mich auch in den letzten Wochen so angreift, innerlich. Was mich an der Geschichte stört, ist der einleitende Satz dieser Geschichte. Warum Jesus diese Geschichte erzählt hat. Wir hören ja oftmals diese Geschichte und denken, ach, das ist eine nette Geschichte und der Samariter und alles schön und alle haben sich lieb und so. Aber der eigentliche Grund, warum Jesus diese Geschichte erzählt hat, Vers 25. Er wurde von einem gefragt, Meister, was muss ich getan haben, dass sich die Himmelstür eines Tages für mich aufschließt? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Liebe evangelische freikirchliche Gemeinde, allein aus Gnade sind wir gerettet. FEG, allein aus Gnade. Ja? Und nein, das ist Käse. Das ist so bescheuert. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Und Jesus antwortet ihm mit einer Gegenfrage und sagt, was steht im Gesetz? Und der andere, der ihn fragt, der fragt ihn, naja, im Gesetz steht, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, richtig, tu das und du kommst in den Himmel. Und der andere sagt, oh, so genau konkret habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Jesus, lass uns erstmal drüber philosophieren. Wer ist überhaupt mein Nächster? Also da gibt's ja Grundsatzfragen. Wer ist mein Nächster? Für wen bin ich denn überhaupt verantwortlich? Ich kann ja nicht für die ganze Welt verantwortlich sein. Und das ist der Punkt. Das ist das Problem in der Geschichte. Das heißt, dieser Mensch, der hat Glauben, aber dieser Glaube kommt nicht in die praktische Tat. Das ist ein Glaube, der geglaubt wird. Also Ja, der verschwirbelt sich irgendwann mal in irgendwelchen Theologien und irgendwelchen frommen Gedanken und irgendwelchen religiösen Gefühlen, aber das war's dann auch. Das ist wie ein 1000 PS Motor, der keine Reifen dran hat. Er geht zwar in die Gemeinde, er geht zwar in den Gottesdienst, aber im Grunde sind ihm die Leute, die ihm dort begegnen oder Leute, die ihm auf der Straße begegnen oder die Leute, die er im Fernseher sieht oder wie auch immer, die sind ihm relativ wurscht. Die Kinder ja noch nicht mal richtig. Unter der Woche ist er beschäftigt, da geht es um seinen Termin, da geht es um seine Planung. Da hat er genug mit sich selbst zu tun, sein eigenes Leben irgendwie über Wasser zu halten. Er hat ja auch eigene Sorgen. Jedenfalls hat er nicht auch noch Kapazität, sich um jemanden da davon zu kümmern. Ich sage ja nicht, dass man sich um die komplette Welt kümmern muss. Aber ein oder zwei oder drei Leute könnten schon sein. Und er hat gute Gründe, es nicht zu tun. Gute Gründe, da dabei zu bleiben. Neulich habe ich einen Satz gelesen, der hat mich auch gewurmt. Es ist ja, versteht ihr, ich finde manchmal Gott, ich sage es ganz ehrlich, ich finde manchmal Gott nervig. Weil manchmal spricht er mich auf den Punkt an und dann habe ich den Eindruck, er lässt auch nicht locker. Der kommt immer wieder mit dem gleichen Thema um die Ecke. Mal rechts, mal links. Denke ich, ja, super. Dann lese ich einen Satz, ein Zitat, gar nichts Frommes. Da steht, das Zitat hieß: Wer etwas nicht will, sucht Gründe. Wer etwas will, sucht Wege. Aber Jesus, ich habe doch meine Termine. Tja, wer etwas nicht will, sucht Gründe. Wer etwas will, sucht Wege. Und ich glaube, es ist gut, was wir hier gerade im Moment in Deutschland erleben. Es ist gut, auch für diese Leute zu beten. Ganz gut. Aber es langt nicht. Tu nichts, was du Gott überlassen musst, und überlass nichts Gott, was du tun musst. In vielen Fällen ist dann das Gebet auch nur eine Alibi-Übung, damit ich wieder mit meinem eigenen Stiefel weitermachen kann und es mich da nichts kostet. Und ich habe dann mit Leuten auch über diesen Text gesprochen. Und wisst ihr, was dann kam? Mensch, also wie Gott sowas auch nur zulassen kann. Wo, und das ist eine berechtigte Frage. Wo ist denn Gott in all dem Leid, was wir hier sehen? Wo ist denn Gott bei diesen Flüchtlingen? Wo ist denn Gott bei der Nachbarin oder beim Arbeitskollegen oder bei den unter den Räubern gefallen? Wo ist Gott? Die Frage mag man berechtigt stellen. Wollt ihr das wissen? Ich habe die Antwort, wo er ist. Ich habe die Antwort. Habt ihr Interesse dran? Ist ein bisschen heftig. Müsst selber wissen, was er tut. Also diejenigen, die es nicht wissen wollen, müssen jetzt Ohren zuhalten. Gott beantwortet diese Frage, wo er ist. Matthäus Evangelium Kapitel 25, Abvers 34. Jesus beschreibt, wie war der Spruch? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Der fiel doch vorher. Wochenspruch. Die gleiche Geschichte. Matthäus 25, 34. Da wird dann der König, gemeint ist Jesus, sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das bereitet ist von Anbeginn der Welt für euch. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihnen die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben und durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und den zweiten Teil erspare ich euch. Könnt ihr selber nachlesen. Da gibt es nämlich noch die anderen. Also die Frage lautet: Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Und Jesus sagt: Diene mir. Ja, aber Jesus, wie? Dort. Also nicht dort, da. Also die Frage lautet: Das Interessante, damit höre ich jetzt auch auf mit der Predigt, das Interessante ist die Schlussfrage, die Jesus stellt. Die stellt er nämlich ein bisschen komisch. Der Erste fragt ihn, Jesus, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Das ist die Ausgangsfrage. Und die Antwort von Jesus lautet, also er erzählt dann diese Geschichte und dann stellt Jesus eine ganz komische Frage, also komisch formuliert. Und dann sagt er nämlich, fragt er am Ende dieser Geschichte, wer von diesen dreien meinst du ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Also die Frage lautet nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich Nächster? Guckt mal in eurem Umfeld. Guckt mal, wer da möglicherweise unter die Räuber gefallen ist. Und wenn ihr da niemanden habt, dann guckt Fernsehen. Und dann könnt ihr die Frage stellen, nicht wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich Nächster? Tu das und du wirst leben. Amen.